Es ist immer noch Freitag, der 6. Juni.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Freitagnachmittag und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit einer kleinen Sondersendung, mit einem kleinen Special. Denn gestern wurde, ich kann es ja ganz hochhängen, Weltgeschichte geschrieben. Aus dem einen oder möglicherweise aus einem ganz anderen Grund. Das werden wir in den nächsten Tagen gebannt verfolgen. Und wenn solche Dinge passieren, dann müssen wir uns besondere Gäste mit ihrer Expertise und ihrer Lebenserfahrung heranziehen. Und dafür scheint mir ein Mann geeignet, der mittlerweile in der Woche so viel podcastet, dass ich das Gefühl hatte, ach, so ein 9. oder 10. Podcast am Tag, den kann man doch noch eben kurz mit reinschieben. Paul Ronsheimer ist da, ich grüße dich.
Ich freue mich riesig. Hallo Micky.
Wie schön, dass du da bist. Du grüßt gerade aus der Senator-Lounge am, wenn ich mich nicht irre, Münchner Flughafen.
Nee, Berliner Flughafen.
Berliner Flughafen.
Merz ist hier heute Morgen gelandet, gegen 7.30 Uhr. Und das ist ja so direkt gegenüber. Also hier gibt es den normalen Flughafen, dann gibt es den militärischen Teil, da landet die Regierung. Maschine. Und da hat mich der Kollege Michael Bröker, nett wie er ist, kurz hier zum zivilen Teil gefahren.
Ja.
Und jetzt warte ich auf einen Weiterflug nach München.
Du, Michael Bröker selbst ist ja auch der zivile Teil Deutschlands. Insofern passt das natürlich auch total
absolut,
gut.
Absolut.
Also wir werden natürlich heute auf jeden Fall zwei Dinge betrachten. Wir blicken natürlich darauf, wie hat Merz sich denn jetzt eigentlich da in den USA geschlagen und das, was sich dann danach entsponnen. Und Friedrich Merz in der Weltöffentlichkeit ein bisschen ins zweite, dritte, vierte Glied gerückt hat, das, was zwischen Donald Trump und Elon Musk da vorgefallen ist. Da werden wir ein Auge drauf halten. Aber zunächst einmal zurück zum Bundeskanzler. Der ist aus deutscher Perspektive ja nicht völlig unwichtig. Wie ist denn der da so aus der Regierungsmaschine in Deutschland gestiegen? Hat er so High Fives gekriegt? So, hey, super, Friedrich, hey! Oder wie war's?
Also, man darf ja nicht alles verraten,
ja,
aber ein bisschen sicherlich. Es gibt einen Hintergrund immer,
ja,
in so einem Regierungsflieger. Und ich habe Friedrich Merz sehr beschwingt erlebt,
ja,
möchte ich sagen. Also man hat ihm angesehen, dass er doch sehr erfreut war, wie gut das Treffen aus seiner Sicht verlaufen ist.
Mhm.
Also sagen wir so, er hat nicht an Selbstbewusstsein eingebüßt.
Schön, schön. Ja, und diesmal war es ja vielleicht auch ein bisschen anders als in der Wahlnacht, wo er auf der Bühne stand, jetzt machen wir mal Rambo, Zambo. Und links und rechts haben die Leute sich schon so leicht weggedreht, weil das Ergebnis dann doch schlechter war, als sie es erwartet hatten. In diesem Falle war es möglicherweise sogar ein bisschen besser, als man es erwartet hatte.
Ja, absolut. Vor allem die Stunden vorher. Ich glaube, er dachte wirklich und musste davon ausgehen, dass das Thema AfD, Meinungsfreiheit, alles wieder auf den Tisch kommt.
Mhm.
Ich war ja mit im Oval Office und habe auch die ganze Zeit immer gewartet, wann J.D. Vance sich erhebt. Also er saß so direkt vor mir auf dem Sofa,
mhm,
und ob er irgendwann sagt, aber Mr. Merz, what about AfD? Aber dass das alles nicht kam, man hat ihm angemerkt, so am Anfang war es ein bisschen nervöses Lachen und dann entspannte sich das immer mehr da auf dem Sessel und
ja,
er hat gemerkt, dass der Trump irgendwie ihm nichts Böses wollte, offenbar. Vielleicht lag es auch daran, dass er eben viele andere Probleme hatte, auf die wir später kommen. Aber man muss sagen, Merz hat sich wirklich da erstaunlich gut geschlagen, finde ich. Und es war so, in der Nacht vorher gab es diese bestimmten Momente, wo man dachte, oh Gott, was passiert hier gerade? Ja, diese Planumlegung,
ja,
dass es erst den Oval Office-Termin und danach das Mittagessen gab, dann diese bösen Tweets von Rick Grenell, dem ehemaligen Botschafter, gegen ihn. Und da konnte man, weil man ja auch weiß, dass Grenell zu J.D. Vance und anderen gute Beziehungen pflegt, immer noch auch zu Trump,
mhm,
da konnte man so ein bisschen davon ausgehen, uiuiui, was passiert da? Und ich dachte auch so, mein Gott, was ist, wenn du jetzt Friedrich Merz bist und du hast wirklich keine Ahnung, was da auf dich zukommt? Da musst du schon Coolness haben, ein bisschen.
Ja, total. Aber stattdessen war es so, dass der Redeanteil von Friedrich Merz, also sich so in homöopathischem Bereich bewegte. Donald Trump hielt einen sehr, sehr langen Monolog, ab und zu mal unterbrochen von einer, wenn ich jetzt sage, Ergebenheitsadresse von Merz, dann will ich das gar nicht meinen im Sinne von Unterwürfigkeit, aber man verstand sich gut und Merz hat ab und zu mal das eine oder andere gesagt. Er hat sogar auch Donald Trump mal korrigiert im Sinne von, was der 6. Juni auch für eine Bedeutung habe für Deutschland. Da hat Donald Trump ja eher spöttisch gesagt, wasn't a good day for you guys? So nach dem Motto, als wäre das Ende des Zweiten Weltkrieges so eine Episode, als hätte man so ein Tennismatch verloren. Da hat ihm dann Friedrich Merz, wenn ich das richtig verfolgt habe, nochmal auf Englisch zu verstehen gegeben, dass er das Ganze schon etwas wichtiger ist. Also er war selbstbewusst schon auch.
Ja, also genau, da ging es dann darum, dass er gesagt hat, ja, das war die Befreiung von den Nazis. Und dann hat er an anderen Momenten auch immer mal ein bisschen korrigierend eingegriffen. Eben nicht zu viel, immer in Nuancen, aber doch schon klar. Also zum Beispiel beim Ukraine-Krieg hat er dann nochmal darauf hingewiesen, dass es eben nicht vergleichbar ist, das, was Putin und Zelensky machen, sondern dass Zelensky militärische Ziele angreift und Putin jeden Tag Zivile. Also da hätte es ja auch schon passieren können, dass Trump irgendwie sagt, Moment mal, ja, so aber nicht, und dass er irgendwie dazwischen geht. Aber auch da war er seltsam, ja, wie soll ich sagen, ist auch gar nicht so ausgerastet, wie man hätte denken können. Ja, also ich hatte auch so eine kurze nervöse Zuckung, als ich ihm meine Frage gestellt habe, also Donald Trump, wo ich dachte, oh Gott, was wird er jetzt sagen? Weil ich gefragt habe, ja Mensch, Sie erzählen jetzt schon seit Wochen, dass Sie da irgendwie Sanktionen machen wollen und twittern und tun das. Und ich dachte, oh Gott, was wird er gleich sagen? Aber er hat dann ganz normal darauf geantwortet, also normal aus seiner Sicht. Ja, er hat gesagt, dass die Deadline in seinem Kopf sei, okay.
The deadline is in my brain. Ja,
das war so. Ja. Aber es ist wirklich, also skurril. Man denkt ja so im Fernsehen immer, das muss so riesig sein und dieser Raum und das Weiße Haus und das Oval Office. Mhm. Und dann kommst du da rein und denkst so ein bisschen, Mensch, das ist irgendwie klein wie so eine Puppenbühne.
Interessant, ne? War das für dich das erste Mal, dass du dort warst?
Ich war schon mal da. Erstaunlicherweise damals mit dem österreichischen Bundeskanzler 2018, mit der ersten Amtszeit
von Sebastian Kurz.
Genau, Sebastian Kurz.
Ja.
Und da war Donald Trump aber ja im Vergleich entspannt. Da gab es noch nicht so viele Weltprobleme, muss man mit heutigem Rückblick sagen. Ja? Also wenn man den Krieg in der Ukraine heute sieht und all das, was sonst ist.
Zumindest keine Probleme, die uns im Gänsefüßchen freien Westen, die so nah an uns herangedrungen wären. Da hast du wohl recht. Bevor wir später nochmal ganz kurz auf März kommen, kommen wir mal zu einer Thematik, die sich kurz nach dem Besuch von Friedrich Merz im Oval Office dann abspielte. Plötzlich hatte Donald Trump seinerseits ganz neue Sorgen, ganz neue Probleme. Denn jetzt hat sich öffentlich Elon Musk angelegt mit Donald Trump. Das Anlegen begann schon ein paar Tage vorher, aber jetzt das Aktuellste, was man so las, war übersetzt, dass Elon Musk schrieb, ich droppe jetzt mal eine Bombe. Donald Trump tauchte in den Epstein-Files auf und sagte sowas wie Good Luck, DJT oder was war das so? Oder was, irgendwie, also er sagt jetzt klar, diese Epstein-Files, also da spielt Donald Trump eine gewichtige Rolle. Das wird jetzt noch interessant, es kommt alles ans Licht.
Ja,
Wer hat angefangen?
Ja, der eine sagt der andere der. Ja, ich glaube, der Liebesentzug war schon vorher spürbar. Mhm. Und auch im Oval Office habe ich so mir angeschaut, wie der Finanzminister geschaut hat bei der Trump-Kritik, Bessent. Mhm. Der war ja der Erste, der vor Monaten schon sich angeschrien haben soll mit Elon Musk. Stimmt. Also der nickte immer fleißig auf der Couch, als Trump Elon Musk attackierte. Aber ich dachte in dem Moment auch, erstens, Mao hat Friedrich Merz Glück, ja, dass es jetzt hier diese Auseinandersetzung gibt, die irgendwie jetzt alles sprengen würde, weil es war vollkommen klar, dass das dann die Schlagzeilen übernehmen würde.
Ja.
Und die Klarheit von Donald Trump, also er hat ihn ja auch an seiner Eitelkeit gepackt. Ne? Er hat gesagt, also Elon sei eben irgendwie beleidigt, dass er nicht mehr in diesem wonderful Office sitzt und er hätte das so genossen und er, Donald Trump, habe das eben bei vielen schon gespürt, die dann plötzlich nicht mehr im Zentrum der Macht sind. Also es wurde direkt sehr persönlich, und wenn man jetzt Elon Musk beobachtet hat in den vergangenen Monaten, war ja klar, dass ich dann eine X-Tirade da dranhängen würde. Ja, da ging es ja dann nicht mehr nur um Epstein, sondern es ging auch um die Frage, ob er jetzt eine neue Partei gründen sollte und überhaupt. Und dann mischte sich Steve Bannon ein und hat gesagt, man sollte mal irgendwie Elon Musk vielleicht ausweisen, weil er sei ja irgendwie in Südafrika geboren. Also das ist so Wahnsinn, schnell eskaliert.
Genau.
Also ich finde auch ein Beispiel dafür, wie in einer rasanten Geschwindigkeit Dinge zwischen zwei Menschen eskalieren können, was ja am Ende auch für Staaten gilt. Ja, also früher wäre es ja so gewesen, der eine gibt ein Interview am Oval Office am nächsten Tag, reagiert der andere damit und dann hast du so einen Streit, der geht dann mindestens eine Woche oder zwei in verschiedenen Zeitungen, Magazinen, TV-Sendern, und heute innerhalb von 5 Stunden überschlagen sich die Eskalationen in einer Geschwindigkeit, wo man echt nicht hinterherkommt.
Wo man natürlich in dem Falle sagen kann, das ist sicherlich auch ein Zeitgeistphänomen durch soziale Netzwerke, die ja als Eskalationsinkubator immer wunderbar funktionieren. Und wenn dann natürlich zwei narzisstisch gestörte Personen aufeinandertreffen, das war ja auch, also wir alle haben es ja irgendwie kommen sehen auf die eine oder andere Art, wobei es ja angefangen hat auf eine vergleichsweise sachliche Art, denn es ging ja erstmal um das Gesetz- und Steuerpaket, The Big Beautiful Bill von Donald Trump, von dem klar war, das würde auch zu Lasten von Elon Musk gehen. Das hat Musk nicht gefallen, aber dann wurde er noch einigermaßen ehrenhaft aus dem Oval Office entlassen und wenige Tage später platzte es dann aus Musk heraus. Er konnte dann offensichtlich auch nicht anders. Und jetzt geht es halt los. So ein bisschen so Johnny Depp Amber Heard 3.0. Andere nennen es in einem sehr gelungenen Meme Alien vs. Predator,
ja,
was, glaube ich, selten so gut gepasst hat wie in diesem Falle. Und jetzt ist die Frage, wer framed hier wen effizienter? Ich meine, dass Donald Trump ein Sexoffender ist, der dann jetzt dann in den Epstein-Files auch noch auftaucht, das ist ja jetzt auch keine riesige Überraschung. Gleichzeitig das Trump-Team nennt Elon Musk müde und verrückt und versucht ihn natürlich immer deutlicher auch als Drogensüchtigen herauszustellen, der weder sich noch seine Dinge im Griff hat.
Ja, aber ich glaube am Ende, wenn man sich anschaut, was sie sich alle gegenseitig vorwerfen, sieht man, dass beide Seiten zu viel übereinander nicht nur wissen, ja, sondern auch theoretisch gegeneinander ausführen können. Mhm. Also bei Elon Musk ist es ja, wenn man jetzt mal seine Habenseite nimmt, die Unterstützung bei X. Und keine Ahnung, ob Donald Trump die Wahl nicht gewonnen hätte, aber auf jeden Fall hat Musk sehr, sehr viel geholfen. Mhm. Ne? Allein durch die mediale Begleitung. Dann hat er sehr viel gespendet. Er ist also extrem wichtig als Donor, aber eben auch als Multiplikator in dieser republikanischen Welt. Er hängt an J.D. Vance. Also da gibt es ja Verstrickungen ohne Ende. Mhm. Dann ist es aber auch so, dass Donald Trump natürlich auch theoretisch etwas gegen Musk in der Hand hat. Nicht nur die rhetorischen Aussagen, sondern zum Beispiel auch, was Staatsmittel angeht. Und alles, was er macht in Sachen NASA, seine ganzen, er will zum Mars, das hängt ja alles an staatlichen Dingen. Ja, das hat ja viel eben mit staatlichen Investitionen auch zu tun. Und das sind Dinge, glaube ich, wo eigentlich keine Seite so richtig Interesse hat daran. Ich kann vielleicht noch mal erzählen von gestern Nachmittag. Also es war dann ja so, dass es dieses Treffen im Oval Office gab, wo was man in der Presse gesehen hat. Und danach sind ja Merz und seine Leute plus dann Rubio und Vance zum Mittagessen gegangen. Und dann war es wohl so, dass plötzlich die Büroleiterin von Donald Trump, Susie Wiles, eben auf dem Handy diese ganzen Mitteilungen bekommen hatte und gesehen hatte und dann sorgenvoll in Richtung Donald Trump lief und ihm dann zeigte, was dann da jetzt los sei. Ja? Also das ist jetzt auch nicht so, dass Donald Trump die ganze Zeit selbst auf sein Handy schaut, sondern das muss ihm dann schon irgendwie gesagt werden. Und da ist, glaube ich, beiden Seiten klar, ist mein Eindruck, dass sie in so einer Eskalation am Ende beide verlieren. Ja, also deswegen gibt's ja jetzt auch offenbar die Bemühungen auf ein sogenanntes Friedenstelefonat.
Treffen sich demnächst Trump und Musk in Istanbul und Putin muss vermitteln, oder was?
Du, ich meine, jetzt, wo Friedrich Merz Best Buddy ist, können wir natürlich auch Berlin oder Bonn oder sowas anbieten.
Das wäre doch toll eigentlich, oder? Da kann doch Friedrich Merz jetzt plötzlich eine ganz andere Rolle spielen.
Oder in Grünheide in Brandenburg wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Aber ist vielleicht zu parteiisch.
Das ist vielleicht ein bisschen zu parteiisch. Aber genau, aber gleichzeitig ist natürlich Trump ja auch von Musk abhängig, nicht nur was die Reichweite bei X angeht. Die ganzen Starlink-Satelliten, die SpaceX-Raketen. Also es ist ja eine wechselseitige Abhängigkeit auch, ne?
Ja.
Und jetzt ist halt die Frage, welche Allianzen könnten sich denn da plötzlich noch bilden? Also kann es nicht auch in einem ganz perfiden Plan so sein, dass sich Peter Thiel mit J.D. Vance verschworen hat, dass der am Ende plötzlich, wenn sie sich gegenseitig runterreißen, dass es irgendwann heißt, also so fit to be president ist Trump ja offensichtlich auch nicht. Sie sehen ja, was da alles vorliegt. Warum denn nicht mal J.D. Vance?
Das kann ich mir nicht vorstellen, denn J.D. Vance hat sich bereits natürlich hinter Donald Trump gestellt in Interviews.
So wie Jens Spahn hinter Friedrich Merz. Also
ja,
in jeder,
so. Aber auch da, der wird ihn nicht in dieser Legislaturperiode, glaube ich, angreifen. Aber natürlich, und da hast du vollkommen recht, geht es ja längst darum, wer wird der Nachfolger von Donald Trump. Aber da ist eben auch nicht unerheblich, wer hat die Macht und wer hat das Geld auf seiner Seite. Und da hat Elon Musk schon bewiesen, dass er extrem wichtig war. Jetzt ist es aber so, dass seine Firmen extrem in der Krise sind. Nicht nur Tesla, sondern auch die anderen. Also es war schon sehr lustig, nachdem es dann die Reaktionen gab, also die Angriffe von Elon Musk gegen Donald Trump, wurde dann in den amerikanischen Medien schon darüber debattiert, ob jetzt die Linken wieder Tesla kaufen würden und was das denn jetzt für die Ausrichtung für Elon Musk bedeuten würde. Und man muss ja auch sagen, auch bei Trump gibt es ja ganz unterschiedliche Lager. Also es gibt Leute auch in Sachen Friedrich Merz, die sagen, wir wollen die AfD oder wir finden Friedrich Merz gut oder wir sind irgendwo dazwischen. Und so ähnlich ist es auch bei Elon Musk. Also da gab es die Leute, die gesagt haben, es ist ganz großartig, diese Allianz. Mhm. Und andere, wie zum Beispiel Steve Bannon, der ja immer noch sehr, sehr mächtig ist bei Donald Trump, der hat schon immer gesagt, das ist das völlig Falsche, das ist ein Globalist. Vertritt nicht die Interessen der Magerleute, den wollen wir nicht dabei haben. Und der hat ja jetzt in seinem War Room auch massiv ausgepackt. Mhm. Also das ist eben nicht so eine homogene Truppe von Republikanern, die sagt, da geht's lang, sondern die kämpfen auch immer alle untereinander.
Genau, also Friedrich Merz ist dann jetzt demnächst der große Friedensstifter. Um nochmal ganz kurz auf Merz zurückzukommen, er war dann ja unter anderem auch noch bei Fox News, er ist bei Fox aufgetreten, sprach unter anderem auch über importierten Antisemitismus, also er in gewisser Hinsicht zahlte er, wenn auch abgestuft, auf die Erzählung von Donald Trump ein, der ja Angela Merkel auch im Oval Office vorwarf, die ganzen illegalen Immigranten ins Land gelassen zu haben. Und Merz sagte seinerseits auch, we got a big number, Merz zu imitieren wie Trump, we got big numbers of migrants in the last 10 years und sprach über importierten Antisemitismus. Hat Merz in den USA bei Fox einen anderen Ton angeschlagen als im öffentlichen deutschen Fernsehen?
Ein bisschen, glaube ich. Es ging ja auch um die AfD. Also bei Fox hat er dann ja die Frage bekommen, von der er dachte, dass er sie im Oval Office bekommen würde, und hat sie dann beantwortet auch, dass es da keine Einmischung und so weiter. Ja, glaube ich schon, so ein bisschen den Ton. Aber man muss schon sagen, Friedrich Merz ist nicht mehr der Friedrich Merz, den wir vor 4 Jahren erlebt haben. Also er hat bestimmte Fehler nicht gemacht. Ja, nehmen wir mal die Merkel-Szene zum Beispiel. Ja. Also er hat sich eben nicht provozieren lassen, da lachend und feixend über Angela Merkel herzuziehen. Ja. Ich weiß nicht, der Friedrich Merz vor 4 Jahren, ob der seine Nerven so im Griff gehabt hätte oder seine Freude darüber, dass er jetzt hier sitzt, nach dem, was er alles gelitten hat unter Angela Merkel. Also er hätte ja auch einfach sich totlachen können, ja, aber er hatte eigentlich keine Miene verzogen, zumindest bei dieser Angela Merkel-Kritik, obwohl er das natürlich ganz genauso sieht, ja. Und natürlich hilft es Friedrich Merz, dass er derjenige war, der gegen Nord Stream war. Mhm. Ja, das ist so ein Punkt, glaube ich, wo er immer wieder irgendwie, wo Donald Trump ja auch findet, dass er das unglaublich Ungerechte und überhaupt, dass man ihn als Russia-Guy sieht. Er war ja eben damals gegen Nord Stream 2. Also das bringt er immer wieder vor, und Joe Biden, und mit ihm hat es den Krieg nicht gegeben und so weiter. Aber dieser Punkt mit Nord Stream, und mein Eindruck war auch, dass er Merz schon irgendwie mochte, so ein Unternehmer, war nicht immer in der Politik, das passte auch, und die hatten dann so ein Verständnis. Also es gab ja einmal diese Geburtsurkunde seines Großvaters, und dann sind sie noch in einen privaten Raum gegangen, und da hat Merz ihm noch ein weiteres Geschenk gegeben, das sieht man ja auch auf den Bildern, so ein Paddy, also hatte seine Golf-Gemeinsamkeiten und das hat Trump, glaube ich, auch gefallen.
Genau, das hat Trump gefallen, und Friedrich Merz hat, glaube ich, die richtige Balance gefunden zwischen nicht zu viel widersprechen, nicht zu sehr aufzutrumpfen, gleichzeitig seinen Punkt zu machen, to stand his ground. Und am Ende muss ich sagen, ich hatte fast ein bisschen den Eindruck, dass Trump jetzt Friedrich Merz gerne erobern würde. So ein bisschen so, weißt du, so ein bisschen so nicht unnahbar, aber schon irgendwie, dass Trump das so ein bisschen gereizt hat, zu merken, er möchte ihn jetzt auch ein bisschen charmieren, um ihn dann mehr für sich zu gewinnen.
My beautiful Friedrich, ne? Wie über den. Ja. Wer war das noch, der neue Anführer der Syrer gesprochen hat?
Wahnsinn.
Nein, ich denke schon, das hat man gemerkt, dass es da irgendwie eine Chemie geben sollte. Und ich glaube nur, dass die Gefahr besteht, dass Friedrich Merz das, was er von Trump gehört hat, so für bare Münze nimmt. Ja, weil wenn man sich das jetzt mal fachlich anschaut, gerade bei der Ukraine hat er nichts erreicht, ja, selbst wenn er mit ihm gesprochen hat. Wenn Putin morgen wieder anruft, ist wieder alles anders. Ja. Also ich glaube, das ist so das größte Problem, aber es ist ja auch irgendwie menschlich, wenn man dann da 3-4 Stunden miteinander verbringt, absolut, dass man das irgendwie glauben will, was die Person gesagt hat. So, aber das ist, denke ich, im Umgang mit Trump, wie schafft er das dann, wenn... Ja, und er hat dann ja auch mit ihm über Europa geredet und der Blick auf Deutschland und Exporte und so. Aber ob Trump da jetzt so wirklich zugehört hat und das jetzt so überzeugend war, wie Friedrich Merz das vielleicht denkt. Ich denke, da besteht ein kleines Risiko, dass er seine Wirkung vielleicht ein bisschen zu groß sehen könnte.
Möglicherweise, ja, die Bedeutung eines deutschen Bundeskanzlers ist für den amerikanischen Präsidenten vielleicht nicht ganz so gewaltig, wie das in den deutschen Medien wahrgenommen wird. Das ist wahrscheinlich in etwa so, als käme jetzt irgendein, polnischer Bürgermeister ins Bundeskanzleramt. Aber es ist eine gute menschliche Beziehung zueinander, ist gerade im Zusammenhang mit Trump sicherlich nicht verkehrt. Und da hat nach meinem Eindruck Friedrich Merz wirklich vieles richtig gemacht.
Absolut, er hat da vieles richtig gemacht. Und man sieht das ja auch an den Reaktionen. Linke Medien, konservative Medien, alle loben es sehr einhellig. Also, dass eben kein großer Fehler passiert ist. Ich glaube, da war es auch gut, dass irgendwie der Eindruck war, dass es schlechter laufen würde. Es ist immer eine Frage, mit welchem Anspruch du in so ein Gespräch reingehst, welche Erwartungen du hast, ja, oder welche Erwartungen es auch in der Öffentlichkeit gibt. Und wenn du dann nicht irgendwie angebrüllt wirst von Donald Trump oder rausgeworfen oder J.D. Vance steht auf, dann ist es natürlich schon ein Riesenerfolg.
Und während wir reden, postet Elon Musk höchstwahrscheinlich jetzt in diesem Moment gerade irgendein Nacktbild von Donald Trump, das haben wir irgendwo geschossen hat und wir können es nicht mit reinnehmen. Eine letzte Frage, Paul, du warst dann ja in der Regierungsmaschine wieder zurück, Friedrich Merz war in Rambo-Zambo-Stimmung. Wie lange hat es gedauert, dass Michael Bröker aus der Sackeifel Friedrich Merz dazu animieren wollte, in der Maschine Bierpong zu spielen? Wir können offen reden.
Nee, das hat er nicht versucht. Ich glaube, alle waren zu müde noch von der Hinreise und sind dann relativ schnell eingeschlafen. Aber ich sag mal so, Friedrich Merz wirkte so, als hätte er sich vielleicht auf der Rückreise zumindest ein Gläschen genehmigt. Ich meine, was ja ohnehin hochinteressant ist, ja, also du musst dir so ein bisschen vorstellen, diese Delegation, die er hatte, ja, mit dem Regierungssprecher Stefan Cornelius, sein Büroleiter Jakob Schroth, auch noch extrem jung, glaube ich Anfang 30, 34 oder so, das sind ja alles Leute, die noch nicht so lange dabei sind, ja. Und dann sitzen die da plötzlich, also ich glaube, der Jakob Schroth saß gegenüber von J.D. Vance und Stefan Cornelius gegenüber von Marco Rubio. Irre, ja? Oder? Also das ist schon völlig irre, ja. Also ich glaube, für die war das vielleicht auch eine gute Teambuilding-Maßnahme. Ja. So. Die Feuertaufe haben sie wirklich bestanden. Aber vielleicht war es auch einfach Glückssache, weil Donald Trump gemerkt hat, oh, jetzt kommt der Elon-Sturm. Also er wird ja auch gewusst haben, warum er das im Oval Office so gesagt hat. Wahrscheinlich hat er Informationen, dass er rauskommen wollte. Und das hat dann doch, ich meine, stell dir vor, er hätte beides abgefeuert, hätte irgendwie Friedrich Merz rund gemacht und noch Elon Musk. Also vielleicht hatte Merz einfach wirklich auch Glück. Und das muss man sich auch mal vorstellen. Ne? Denk mal zurück in den Januar, wie Trump über Deutschland und J.D. Vance über Deutschland geredet haben. Absolut. Und wie Elon Musk mit X, seinem Sohn, dort im Oval Office stand. Also so schnell können sich die Dinge ändern.
Deswegen, also großes Kompliment an den großen Brückenbauer, den Bundeskanzler, den Pontifex Merzimus. Es wird jetzt alles besser. Paul, endlich kann ich mal so eine Wetten-das-artige Verabschiedung machen. Es ist so schön mit dir, der liebe Paul würde gerne noch länger reden, aber er muss seinen Flieger erwischen. Und das ist doch toll, ne? Es ist doch schön, dass man es auch mal sagt. Paul, ich danke dir ganz herzlich. Vielen Dank für die schönen Insights und ich bin mir recht sicher, wir hören uns an der nächsten Stelle wieder und ansonsten verweise ich gerne auf deinen fantastischen Podcast Ronsheimer, wenn das nicht ohnehin schon alle wissen.
Danke dir, lieber Micky, und ich höre mit Begeisterung natürlich auch weiter Apofika.
Habibi, so halten wir's. Also,
mach's gut, mein Lieber.
Bis denn. Ciao, ciao. Tschüss.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier. Produktion Hanna Marahiel. Executive Producer Tobias Baukhage. Ton und Schnitt Mia Becker. Neue Episoden gibt es täglich, überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken, Bettina Rust.